Wir haben die Unterlagen von ihm verlangt. Er hat sie nicht rausgegeben. Es war eine Nötigung gewesen. Dort haben wir sogar die Polizei einschalten.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter.
Heute am Mikrofon der Erik Fackel.
Wir reden heute über ein Traumhaus, das mit der Zeit aber auch Albträume verursacht hat. Eine Geschichte, die Katharina Sigrist im Beobachter beschrieben hat. Katharina Sigrist ist heute bei mir am Tisch, um darüber zu reden. Als weiteres begrüße ich auch Norina Meyer vom juristischen Beratungsdienst und aber auch eine der Hauptfiguren in der Geschichte, nämlich der Hausbesitzer von dem Traumhaus, der Reini Riedener. Sie laufen unter einem richtigen Namen, heute aber alle anderen Personen, die wir im Folgenden davon hören, laufen nicht unter einem richtigen Namen. Bevor wir zu Ihrer Geschichte kommen, Katharina, du erwähnst in Ihrer Geschichte mehrmals sogar, dass das Haus, was darum geht, ein schräges Haus sei. Warum schräg?
Also schräg, ich bin einmal dort gewesen und habe es können anschauen. Es ist sicher kein 0815 Haus, also es fällt auf in der Nachbarschaft. Ich weiss nicht, ob es einen rechten Winkel dort hat. Auf jeden Fall, es läuft so konisch zu und hat so einen Spitz. Und es ist vielleicht dem geschuldet, dass es auf einer relativ engen und steilen Parzelle gebaut ist. Etwas Spezielles.
Aber das ist jetzt nicht eigentlich die Ursache des Problems, Herr Riedener. Zuerst einmal die Basis von dem Ganzen. Also was war denn das Haus gedacht gewesen?
Wie die Frau Sigrist gesagt hat, ist das an einem Abhang, der ein bisschen schräg ist. Und in einem Quartier, wo es ein bisschen Platz hatte. Mhm. Und die Idee vom Architekt Erich Gisler war, dass man einen Stein drin hineinsetzt.
Mhm.
Einen Stein in das Land rein, wo man der Natur etwas zurückgibt. Und zwar hat man dann die Schräge vom Bord übernommen als Dach, das dann begrünt worden ist.
Mhm.
Und das Ganze hat aufgrund von der Grenzabstände keinen rechten Winkel gehabt. Und darum hat das eigentlich so ein schräges Haus, also ist schon gerade gebaut natürlich, aber von der Bezeichnung passt das sicher, ein schräges Haus geht zum Anschauen oder wenn man drin innen ist.
Mhm. Also was haben Sie denn gedacht, das Haus eigentlich?
Das ist als Stöckli für meine Frau und mich gedacht, auf dem Platz, wo noch die grössere Parzelle vom anderen Haus gehabt hat.
Mhm. Das heisst, der hat einfach reingehört und dann haben Sie nochmal etwas reinsetzen.
Genau, das stimmt.
Gut, jetzt müssen wir mal auf das Personal von dieser Geschichte zurückkommen, Katharina Sigrist. Das ist ja wie eine Dreiecksgeschichte eigentlich, wo der Herr Riedener ist ein Ecke von dem Dreieck und da gibt es noch zwei andere.
Genau, es gibt noch den Erich Gisler, das ist der Architekt, und den Peter Jankus, der Bauleiter. Und wie du gesagt hast, das sind nicht ihre richtigen Namen.
Genau, das muss man einfach betonen bei dieser Geschichte. Herr Riedener, merci vielmals, dass Sie gekommen sind und dass Sie mal sich selber sich da vertreten. Jetzt, der Erich Gisler, das ist der Architekt und das ist ein Freund von Ihnen.
Das ist so, ja. Wir kennen den Anschluss schon sehr lange und wir haben sehr viel erlebt. Wir sind zusammen Feuerwehrinstruktoren gewesen und haben viele Kurse zusammen gemacht.
Mhm.
Und das ist im Gesamten ist das auch ein riesen Vorteil gewesen.
Mhm. Das ist jemand, wo Sie einfach vertrauen.
Sehr.
Mhm. Und wie sind Sie jetzt zu der dritten Person gekommen? Wir haben geredet von einem Dreieck von Menschen, die da irgendwie zusammenwirken bei dem Bau von dem Traumhaus. Der Bauleiter, wie sind Sie zu dem gekommen?
Der hat sich beim Architekt Erich Gisler mal vorgestellt und bei ihm einen sehr guten Eindruck gemacht. Und dann haben wir uns getroffen beim Büro von Erich Gisler und wir haben auch das gefunden. Mal. Sehr sympathische Person. Mhm. Und so ist dann das zustande gekommen.
Und dann fängt der Bau an, Katharina.
Ja, der fängt an im Frühling 2018.
Jetzt nimmt die Sache ihren Lauf, aber dann passiert so einiges und einiges geht schief. Jetzt können Sie ausholen, Herr Riedener, was ist denn alles schief gelaufen mit dem schrägen Haus?
Ich denke, wenn man das Wort alles berücksichtigt, dann wird es endlich viel zu lang gehen. Aber ich tue mal ein paar Highlights rausnehmen.
Das ist gut.
Am Anfang hat das sehr gut ausgesehen, ist gut gestartet. Und dann hat man von der Bauleitung, von Peter Jankus, immer wieder gewisse Sachen gefordert, zum Beispiel auch Termine, Kostenübersicht, und dann hat er sich immer ein bisschen rausgeredet. Und ich muss noch vielleicht sagen, als Grundlage war ein SIA-Vertrag gewesen, wo alles geregelt ist, wer was macht, was er liefern sollte. Und das hat er dann verzögert, hat er mal ein bisschen etwas gebracht, und dann haben wir ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt mit der Zeit.
Mhm.
Haben aber mit dem eigentlich immer sehr gut können reden.
Hm. Aber so ein bisschen konkreter, was wäre dann, hat es zu viel Steckdose gehabt, zu wenig Steckdose, oder was ist denn alles schiefgegangen?
Im Ganzen muss man sagen, der Architekt Erich Giesler ist sehr, sehr viel auf dem Bau gewesen und hat da sehr, sehr viel können gerade biegen, was der Peter Jankus da falsch gemacht hat. Terminierung ist zum Teil ganz, ganz falsch gewesen. Dann hat er falsches Material, ist dann auf die Baustelle gekommen. Zum Teil hat das der Architekt noch korrigieren können. Ein Beispiel war, dass durch die Nichtkoordination sind die Handwerker immer, man kann fast sagen, aggressiver geworden, bis ich selber dann mal einen Schnitt gemacht habe und alle zum Znüni an einen Tisch genommen haben, dass sich die Sache wieder beruhigt hat.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es einfach zeitlich so koordiniert gewesen, dass alle eigentlich gleichzeitig irgendetwas am Tun gewesen sind und das nicht haben können in dem Fall.
Es geht in die Richtung, das ist so. Ja, ein anderes Beispiel ist auch, dass, weil es am Hang war, hat es mal eine provisorische Stege gegeben zum Eingang, der auf der Seite ist am Hang. Und dann hat man die Stege weggenommen. Ein Lastwagen ist gekommen mit Erde, hat wieder müssen gehen und gleichzeitig der Küchenbauer hat wollen runtergehen und die Küche reinbringen.
Mhm, wunderbar.
Und nur schon das ist ein kleines Beispiel, wie chaotisch das war.
Mhm, also richtig chaotisch. Und man hat fast das Gefühl, man müsste einen Witz daraus machen. Oder wer hat gewonnen dann am Schluss?
Ja, also ich muss zum Ganzen sagen, zum Glück da hat man manchmal noch ein bisschen Humor in so Situationen, trotz der ganzen Tragik.
Ja. Mhm. Chaos auf der Baustelle und in welchem Zeitrahmen sind wir jetzt? Also der Bau hat irgendwann angefangen und wann merken Sie, dass das chaotisch ist?
Ja, das ist so nach 3-4 Monaten hat das irgendwann angefangen, wenn man immer mehr hat verlangt. Am Anfang ist es natürlich relativ einfach, da wird der Aushub gemacht, da kommt das Baugeschäft und dann hat man noch nicht viel diverse Handwerker auf dem Platz. Und das hat sich dann mit der Zeit immer mehr zugespitzt, wo dann andere dazugekommen sind.
Mhm. Haben Sie mit sehr viel Geduld reagiert am Anfang?
Wir haben sehr viel Geduld, das ist das eine, und wir glauben da gute Menschen und wollen die Menschen auch unterstützen.
Mhm. Und jetzt im Nachhinein würden Sie sagen, haben Sie zu lang gewartet, bis Sie reklamiert haben?
Zu lang gewartet, das ist noch schwierig zu sagen. Wir haben dem Bauleiter Peter Jankus wirklich helfen, unterstützen. Wir haben sogar andere Fachleute beizogen, sind zusammen mit dem Peter Jankus an einem Tisch gesessen und er hat das begrüßt zuerst, dass das Ganze gut kommt, und dann aber ein, zwei Tage später hat er dann 180 Grad Kehrtwende gemacht und nicht mehr wollen dabei sein.
Mhm. Aber es ist eigentlich alles relativ merkwürdig. Ich stelle mir vor, dass Sie und Ihr Freund, der Erich Giesler, doch auch überprüft haben, wer er ist, der Peter Jankus, oder nicht?
Das ist etwas, wo man sagen könnte, hätte man viel intensiver machen müssen.
Hm.
Das ist etwas, wo wir auch gerne den Zuhörern weitergeben möchten, dass das unbedingt gemacht wird. Und zwar nicht nur, was für eine Person das es ist, sondern was für eine Ausbildung steckt dahinter, in welchen Verbänden ist die Person drin. Sich sehr, sehr gut informieren ist ganz wichtig.
Bevor man so etwas an die Hand nimmt. Eben, irgendwie scheint durch, sie haben einfach zu lange gewartet, bis sie mal reklamiert haben. Und jetzt gibt es eine Kehrtwende und Trennung von Peter Jankus. Aber
ob wir zu lange gewartet haben, weiss ich nicht, weil im Nachhinein ist man immer gescheiter, das eine. Und das andere ist, wenn so ein Peter Jankus so viel negative Energie an den Tag legt, wo er aber vordergründig sehr freundlich ist, ist es auch sehr schwierig zu erkennen.
Mhm. Aber gleichzeitig eben, also die Trennung, die hat sicherlich auch Folgen gehabt, oder?
Also vor allem finanzielle Folgen. Das ist richtig. Das eine ist auch ein Beispiel. Wir haben die Unterlagen von ihm verlangt. Er hat sie nicht rausgegeben. Es war eine Nötigung gewesen. Dort haben wir sogar die Polizei einschalten müssen.
Hoppla. Und wann wird dann ein Gerichtsfall daraus, Katharina?
Also ich glaube, die Trennung hat ja ein bisschen damit angefangen, dass der Peter Jankusch, so wie ich es noch in Erinnerung habe, eben Absturzsicherung nicht angebracht hat auf der Baustelle, wo sie Herr Rieder nicht mehr haben wollen, wirklich mit ihm zusammenarbeiten, oder? Und das andere war die Trennung, wo er dann eben die Unterlagen nicht mehr rausgegeben hat, wo man dann hat sogar eine Strafanzeige einleiten. Und zwar eben wegen dieser Absturzsicherung und wegen dieser Nötigung, also dass die Bauunterlagen einfach zurückgehalten worden sind. Mhm. Und dort ist dann ein Gerichtsfall daraus geworden, weil die Staatsanwaltschaft das an die Hand genommen hat und dann auch eine Anklage erhoben hat.
Und was ist dann vor Gericht passiert?
Vor Gericht ist passiert, dort bin ich noch dabei gewesen, das ist am 18. Dezember 2024, hat es das Verfahren gegeben und dort ist der Peter Jankusch nicht aufgetaucht. Hm. Dann sind wir dort allein im Gerichtssaal gewesen.
Herr Rieder, um was für eine Schadenssumme ist es gegangen?
Also wir reden da im Gesamten sicher zwischen 100 und 150'000 Franken, was falsch gelaufen ist. Ein grossen Nachteil hätte der Architekt können verhindern, aber leider nicht alles.
Hm. Das ist aber trotzdem eine rechte Schadenssumme, wenn man es bedenkt. Ein zweiter Gerichtstermin.
Genau, dann hat es noch einen zweiten Gerichtstermin gegeben. Das war im Frühling vor einem Jahr, 2025. Und dort ist der Peter Jankusch auch nicht aufgetaucht. Aber dann hat es ein Urteil gegeben in seiner Abwesenheit. Er ist verurteilt worden wegen versuchter Nötigung, eben weil er die Bauunterlagen nicht rausgeliefert hat und wegen Gefährdung durch die Verletzung der Regeln der Baukunde, weil er die Absturzsicherung nicht angebracht hat.
Also er ist verurteilt und gibt es eine Berufung?
Ja, es gibt eine Berufung.
Was passiert denn dann?
Das wissen wir nicht. Das entscheidet dann das Obergericht, also wo es jetzt hängig ist.
Ah, jetzt sind wir noch nicht ganz so weit in dieser Geschichte, aber es ist etwas, was sich auf jeden Fall über lange Zeit hinwegzieht. Wie viele Jahre sind wir jetzt schon unterwegs mit dem Fall?
Ich habe es nicht genau mit den Zahlen. Ich bin ein kreativer Mensch, aber über Jahre, 5, 6 Jahre oder sogar noch mehr. Es ist erstaunlich, was die Staatsanwaltschaft alles für Arbeit geleistet hat, wo also 5, 6 Ordner gefüllt mit diversen Sachen über die Person. Und auch dort ist er nie erschienen.
Katharina, du bist dabei gewesen. Ist am Gericht etwas gesagt worden zu dem Schaden?
Ja, wie es so häufig eben ist, es war ein Strafverfahren gewesen. Da ist der Peter Jankusch zwar verurteilt worden, aber über die Zivilforderung hat der Strafrichter oder das Strafgericht nicht entschieden und hat es, man sagt, auf den Zivilweg verwiesen.
Norina Meier vom Juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Zuweisung an Zivilwege. Was heisst das ganz genau?
Das heisst eigentlich nichts anderes, als dass Strafgericht nicht gerade im gleichen Wisch auch noch über die Geldforderungen entscheiden kann, sondern es schaut wirklich nur an, ob sich die Person strafbar gemacht hat oder nicht.
Okay. Aber was bedeutet das jetzt für den Kläger?
Dass er eigentlich nochmal ein Verfahren muss anzetteln, wenn er an sein Geld will kommen. Also, und in dem neuen Verfahren geht es dann nicht mehr um die Strafbarkeit, sondern um die Schadenersatzforderungen. Und das Zivilverfahren, das es jetzt noch braucht, das ist dann halt auch nicht gratis, oder? Also es kostet. Und wenn man sich dann dort noch anwaltlich will vertreten lassen, dann kostet es noch mehr.
Also ich sehe wie einen Berg von Kosten vor meinem geistigen Auge. Vielleicht können wir dann nachher noch darauf sprechen. Aber eben in so einem Fall, gibt es dann Empfehlungen für Menschen, Architekten und Bauherren gut anschauen? Oder gibt es sonst noch Tipps?
Ja, ein guter Tipp ist sicher, Freunde und Bekannte zu fragen. Das ist sicher viel wert, wenn man einen Tipp bekommen von Leuten, die schon erfolgreich gebaut haben mit jemandem. Und sonst kann man bei den entsprechenden Berufsverbänden, wie zum Beispiel beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, schauen, wer Mitglied ist. Die Mitglieder müssen dann auch gewisse Qualifikationen erfüllen.
Mhm.
Und wenn man dann mal einen Namen hat, dann lohnt sich sicher auch noch schnell sich über das Betreibungsamt zu erkundigen oder ob die Person schon viele Betreibungen gehabt hat und falls sich das so herausstellen würde, dass man dann weiter schaut.
Ja, wenn Sie das gehört haben, dann haben Sie das alles gemacht. Dann.
Ich glaube, er hat es hier relativ neu angefangen. Da hat es sicher keine Betreibungen herum gehabt.
Hm.
Konkursfälle sind Möglichkeiten auch, aber das ist in der Schweiz, glaube ich, nicht so einfach. Jeder Kanton schaut ein bisschen für sich und dann, wenn einer den Kanton wechselt, sieht es vielleicht gerade auch wieder anders aus wegen Informationen.
Jetzt eben, es ist noch unterwegs, aber wo stehen wir denn heute? Also jetzt mal auf der persönlichen Ebene, der Erich Gisler, der in Tat und Wahrheit nicht so heisst, wo ihr Freund war, ist das immer noch ihr Freund, trotz all diesen Ereignissen?
Also der Erich Gisler, der hat so viel noch geradbogen an dem Haus und das wäre total falsch, wenn er nicht mehr der Freund wäre. Er hat so viel investiert, Zeit und Geld und alles Mögliche im ganzen Fall, im ganzen Haus. Und er hat ein hervorragendes Haus gebaut. Also architektonisch wirklich ein Traumhaus. Und das ist und wird ein Traumhaus bleiben. Mhm. So oder so natürlich, auf jeden Fall. Und da hat überhaupt nicht gelitten an der Freundschaft. Mhm. Gar nicht. Sondern eher zum noch Glück verstärkt das Ganze.
Eben, es schweißt vielleicht auch zusammen, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Eben, und Sie haben es jetzt schon angedeutet, das Haus, wo es eigentlich darum geht, das steht jetzt und ist doch noch ein Traumhaus geworden. Ich nehme jetzt an mit einem anderen Bauleiter zusammen.
Also die Bauleitung hat gewechselt nachher und der Architekt hat die neue Bauleitung extrem unterstützt. Und der Architekt ist nicht nur ein Architekt, er befasst sich auch mit Materialien, denkt bis am Schluss und das ist hervorragend, das ist ihm auch am Herzen gelegen. Mhm. Zum Teil hat sich das sogar auf die Handwerker übertragen. Zum Beispiel haben auch die Handwerker sehr gut mitgedacht, weil sie vom Architekt motiviert worden sind.
Mhm.
Der Stromer hat eine Steckdose am falschen Ort gehabt, wo es einen Kasten hatte. Er wollte einfach eine Leitung hochziehen und dann hat der Schreiner gesagt, wir machen das nicht so, komm, wir machen die Leitung hinter den Schrank, ich mache noch eine neue Platte vorher, dann sieht man das nicht. Hm. Das hat natürlich auch sehr viel positive Energie gegeben im Gesamten, trotz dieser Bauleitung.
Wahnsinnige Geschichte um eine Bauleitung herum, wo ihnen fast das Traumhaus vermiesen hätte, es aber doch nicht ganz geschafft hat. Also da sind wir ja froh darum, dass das Traumhaus dann tatsächlich geworden ist. Aber wie schauen Sie jetzt zurück auf die Zeit? Also ich meine, das ist ein extremer energetischer Einsatz, den man da braucht, um sein Traumhaus erstellen zu lassen gegen den Widerstand. Ja, lange Zeit, viel Energie, auch Geld.
Das ist ja so. Mir persönlich hat es ein bisschen weniger gemacht als meiner Frau. Meine Frau hat es viel mehr mitgenommen als mich. Ich habe auch vom Spitzensport her, den ich betrieben habe, von der Feuerwehr und so weiter, sehr viele Sachen dürfen erleben, wo man dann gewisse Sachen leicht relativiert.
Mhm.
Aber meine Frau hat es stärker mitgenommen, uns natürlich auch. Das eine und das andere ist natürlich auch das Finanzielle. Und Sachen, die jetzt noch hängig sind mit der Dusche, die man jetzt schon renovieren muss, weil er die falschen Platten genommen hat, bis ab Leitungen, wo falsche Winkel hat, wo man nicht weiss, wie es dann einmal rauskommt.
Grossen Einsatz auf jeden Fall. Können Sie es irgendwie beziffern, was das heisst, finanziell?
Aber ich denke, wenn man das anschaut, ist zwischen 80 und 150'000 Franken, hat sich aber reduziert, weil gewisse Sachen eben der Architekt noch hat können gerade biegen. Aber ich schätze so, zwischen 50 und 100'000 Franken ist das sicher noch in dem Bereich, wenn man das alles korrigieren müsste.
Jedenfalls, Herr Riedner, wir drei wünschen Ihnen wirklich alles Gute für das Traumhaus und dass es tatsächlich auch so bleibt.
Ganz herzlichen Dank, auch herzlichen Dank. Ich bin sehr gern vorbeigekommen. Vor allem würde es uns motivieren, wenn Leute das anhören und bedenken und die bauen, sich eben die Ratschläge zu Herzen nehmen.
Mhm.
Danke.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Carlo Ladi. Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie an podcast@beobachter.ch. In diesem Podcast können Sie selbstverständlich abonnieren.